Mikrofon funktioniert. Wisst ihr, ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad immer zur Arbeit und war letzte Woche, meistens gucke ich dann vorher so aufs Außenthermometer, und um zu wissen, so welche Jacke muss es denn sein, so für den Weg. Und irgendwie war ich dann doch so ein bisschen geschockt, dann stand da irgendwas von 4,5 Grad und ich dachte so, puh, das ging jetzt aber schnell. Und dann saß ich so auf der Arbeit, mein Kollege mir gegenüber, und wir unterhalten uns immer über alles Mögliche. Und dann sagte ich so, heute Morgen war kalt, ne? Sagte er, ja, ich habe darauf gewartet, dass du das ansprichst. Und dann sagte er selber so, irgendwie sind wir doch immer am Meckern, ne? Also im Sommer war es zu warm und zu trocken, und jetzt ist auf einmal zu kalt, und sowieso der Umsprung, das ist viel zu schnell. Und ja, und so waren wir dann im Thema, und ich dachte ja, irgendwie hat er recht. Wir sind irgendwie so als Volk darin geübt, zu meckern. Können wir irgendwie gut, ne? Also irgendwie liegt das so in uns drin. Und wenn wir so anschauen, was gerade so in unserer Zeit so los ist, wenn ich mir ansehe, wo wir so als Gesellschaft die letzten Jahre so durchgegangen sind, ja, dann fragt man sich schon so, ja, wie soll es denn weitergehen, und was macht das auch mit unserem Volk? Ich hatte jetzt letzte Woche, wir saßen als Kleingruppe zusammen, und dann sagte jemand aus unserer Kleingruppe, ja, wir haben jetzt die angepassten Preise bekommen von den Stadtwerken. Und dann stellt sich heraus, also die werden jetzt mehr oder weniger noch mehr als die Miete bezahlen für ihr Haus, werden sie für Gas, Wasser, Strom bezahlen. Und sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das bezahlen sollen. Wie soll das denn werden? Und irgendwie, man fängt dann an, darüber zu reden, und dann denkt man, ja Mensch, und was kommt als nächstes? Dann hört man so unseren Gesundheitsminister und sagt, die nächste Corona-Welle kommt. Ja, und irgendwie, so, es ist so eins nach dem anderen, wo man irgendwo denkt, so, was ist das nächste Problem? Und was ist die nächste Herausforderung? Was ist das nächste, was irgendwie schief gehen wird? Und ich glaube, dass es sehr schnell passiert, dass wir als Christen da genau dabei sind, also genau da mitreden und mitmachen. Und ich glaube aber, dass es Teil unserer Berufung ist, anders zu sein. Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt, ihr seid das Salz dieser Erde. Also Licht siehst du. Das passt sich nicht an, sondern das siehst du. Ja? Und Salz schmeckst du. Und wenn du das Salz nicht mehr irgendwie wahrnehmen würdest, naja, dann fragt man sich ja, wozu dann überhaupt nehmen. Ja? Also wir sind dazu berufen von Gott, dass wir irgendwie anders sind, dass wir einen Unterschied machen. Und deswegen möchte ich über ein Thema heute sprechen, was wir, glaube ich, häufig in der Gemeinde ansprechen, was ein Thema ist, was sich eigentlich sehr, sehr präsent sein sollte in unserem Leben. Und doch merke ich manchmal, dass das ganz schnell geht, dass wir so in die andere Fahrrinne reinkommen, dass wir irgendwo falsch abbiegen und dann irgendwie doch in einem anderen Modus sind. Und dieses Thema ist Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit. Ich glaube, dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist, durch den du den Segen Gottes empfangen kannst. Ich glaube, dass Dankbarkeit etwas ist, was ja einen ganz großen Unterschied machen kann in deinem Leben. Wisst ihr, wir machen uns ja ganz oft abhängig in unserem, ich sag mal, in unserem Glücksgefühl von äußeren Umständen, oder? Also ich habe mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, ich mag gerne Fußball. Ja, ich bin Fußballfan. Mein Verein spielt die letzten Jahre nicht so erfolgreich. Also wir sind in der zweiten Liga angekommen, und trotzdem, ich gucke mir die Spiele gerne an, und Ich finde das fast erschreckend. Das macht was mit mir, ob mein Verein gewinnt oder verliert. Also wenn mein Verein gewinnt, ja, dann fühle ich mich irgendwie besser, ja? Und wenn der verliert, obwohl das mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun hat, das ist völlig egal. Und trotzdem, wenn sie verlieren oder wenn ich den Eindruck habe, boah, der Schiedsrichter, der hat uns verpfiffen oder was weiß ich, das macht was mit mir. Ich ärgere mich, ich bin irgendwie unruhig. Und als ich das mal realisiert habe, ich fand das richtig erschreckend, weil ich dachte, Stefan, das kann doch nicht sein, dass das so einen großen Einfluss nimmt. Du hast mit diesem Verein eigentlich nichts zu tun. Du hast mit diesem Sport eigentlich wenig zu tun. Du solltest mehr damit zu tun haben und selber wieder Fußball spielen. Aber irgendwie, du hast es eigentlich nicht. Das ist mehr, du bist einfach nur Zuschauer. Und eigentlich kann dir das doch völlig egal sein, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich dein Verein spielt. Aber wir machen uns so sehr von anderen Dingen abhängig. Ja, wenn ich erstmal den Job habe, dann. Und wenn ich erstmal das neue Handy habe, dann. Und wenn ich erstmal, ja, den besser kennengelernt habe oder in einer Beziehung bin oder was auch immer, dann. Ja, und wenn dann. Also wir haben ganz oft solche Wenn-Danns in unserem Leben, ne? So, wenn, ja, dann. Und dann hoffen wir darauf, dass das irgendwie passiert. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir sind wie so ein Esel, der so dieser Möhre hinterher rennt, ja. So, irgendwer hält uns immer was so vor die Nase, sagt, hier, komm, ist lecker, 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 willst du? Und sagt, ja, oh, wenn ich das hab, dann. Und dann rennen wir da hinterher, um irgendwie innerlich satt zu werden, um irgendwie so unser Glück zu finden. Und ja, irgendwie in der Praxis funktioniert das oft nicht. Ja. Man sagt, dass es gibt immer so ein Glücksbarometer oder so eine Glücksaufstellung. Ja. Wie glücklich sind die Menschen in Deutschland, in Frankreich, in Bangladesch, in was weiß ich wo. Und das Interessante ist, dass immer wieder eigentlich bei diesen Aufstellungen herauskommt, dass komischerweise die glücklichsten Menschen nicht unbedingt in unserer westlich zivilisierten Wohlstandswelt leben, sondern gerade oft in den ärmsten Ländern. Bangladesch ganz weit oben in dieser Liste. Und du denkst, Bangladesch, ganz ehrlich, wer will denn da leben? Ständig Überschwemmungen, miese Arbeitsbedingungen, Armut. Und ja, aber die Leute sind irgendwie glücklicher. Also irgendwas ist da anders. Irgendwas machen die anders oder irgendwas machen wir vielleicht auch falsch. Und so glaube ich, dass es einen Schlüssel gibt für uns und dieser Schlüssel ist Dankbarkeit. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16, da sagt Paulus, seid immer fröhlich. Also, wenn ich mir das so angucke, dann denke ich, Paulus, das kannst du doch nicht einfach so sagen. Also entweder bin ich fröhlich oder ich bin nicht fröhlich, aber habe ich darauf einen Einfluss? Und wenn ich jetzt einen auf fröhlich mache, aber eigentlich bin ich gar nicht fröhlich, das wäre doch falsch, das wäre doch so eine gelebte Lüge. Und das kann es doch auch nicht sein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also seid fröhlich, also nur wenn ich euch jetzt sage, hey, seid fröhlich, ja, dann seid ihr natürlich alle fröhlich. Dann geht es euch ja gleich viel besser, ne? Irgendwie, aber Paulus sagt das so. Seid fröhlich. Ja, schön. Mhm. Ja, seid mal fröhlich. Also, kommt sich fast vor wie in so einem Motivationsseminar. Also, seid fröhlich. Ja, tschakka, ja. Ne? So, du kannst alles schaffen, ja. Und irgendwann glaubst du es dann. Ich weiß nicht, ob Paulus das so meint, sondern ich glaube, dass er hier etwas anspricht, was wir lernen dürfen. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten, selbst wenn ihr einschlaft, selbst wenn ihr am Träumen seid, selbst wenn ihr sonst was seht. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, Seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Also, manchmal ja, fragt man sich so, ja, was immer auch geschieht, wie soll ich da immer so dankbar sein? Ich kann mich erinnern, es ist Jahre her, ich habe damals einen Erste-Hilfe-Kurs besucht. Ja, wenn du einen Führerschein machst, musst du ja einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Und wir hatten das irgendwie, ich glaube, das war noch nicht mal für einen Führerschein, sondern wir hatten das sowieso in der Schule. Jedenfalls irgendwie, das passte ganz gut. Also ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und dann wurde uns dann natürlich beigebracht, so stabile Seitenlage und ach, Atmung kontrollieren, was weiß ich, so was man halt so lernt. Und was ich interessant fand, dann sagte uns der Referent, also wenn ihr irgendwie dem Verletzten irgendwie was abnehmen müsst, um da zu helfen, was weiß ich, ihr blutet am Handgelenk und ihr müsst die Uhr abnehmen, dann steckt ihr die Uhr diesem Verletzten unter Zeugen in die Hosentasche, weil es hat schon gegeben, dass Leute ihre Lebensretter verklagt haben nach dem Motto, der hat mir meine Uhr gestohlen. Und ich saß da und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, wie jetzt? Da hat mir jemand das Leben gerettet und ich habe nichts Besseres zu tun, als den anzuzeigen, weil jetzt meine Apple Watch weg ist oder was weiß ich. Also, was? Ich dachte, das kann ja gar nicht angehen. Ja, wie will ich das denn aufwiegen? Du hast mir meine Uhr geklaut. Ja, aber ich habe dir das Leben gerettet. Ist egal. Meine Uhr. Und ohne meine Uhr will ich auch gar nicht mehr leben. Ja, also irgendwie, das ist so eine, man versteht das nicht. Aber irgendwie steckt das so drin. Nein, da hat mir einer was weggenommen. Oh, da müssen wir jetzt erstmal meckern. Da müssen wir jetzt erstmal hier, das geht gar nicht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Und irgendwie, ja, glaube ich, ist da so ein Schlüssel zum Unglücklichsein. Ja? Also irgendwie so ein, wenn ich die ganze Zeit immer so, das fehlt mir jetzt und das ist mir genommen worden. Man sagt, Undank ist der Welt ein Lohn. Und wisst ihr, wenn Paulus hier sagt, was auch immer geschieht, seid dankbar, dann kommen wir ganz schnell mit so einer Frage und überlegen, okay, wofür kann ich dankbar sein? Ja, also der Pastor hat gesagt, ich soll dankbar sein. Ich soll immer dankbar sein. Und jetzt überlege ich, Gott, wofür danke ich? Und dann fange ich an, irgendwie so, hat mir jemand was Gutes getan? Ist mir gerade irgendwas Gutes passiert? Und dann machen wir so eine innerliche Liste. Und ich habe manchmal den Eindruck, da ist schon der erste Fehler, der erste Denkfehler, den wir machen. Weil wir immer glauben, Dankbarkeit braucht einen Grund. Also ich habe das Recht, ich sag mal, mürrisch zu sein. Wenn nichts passiert, dann bin ich erstmal mürrisch. Und wenn dann was Gutes passiert, dann habe ich ja Grund, dankbar zu sein. Dann stelle ich auf den Modus Dankbarkeit, dann bin ich erträglich für meine Mitmenschen. Und wenn das dann so eine Zeit wieder vorbei ist, dann schwenke ich wieder um. Weil ich habe ja länger nichts Gutes mehr erlebt. Also das würden wir wahrscheinlich nie so sagen, dass wir das so machen. Aber oft ist unsere Denkweise so. Ja, es muss etwas Gutes passieren und dafür kann ich dann dankbar sein. Und das ist eigentlich ein Trugschluss, glaube ich. Ja, andere müssen etwas leisten, etwas zustande bringen und dann danke ich dafür. Es gibt eine Untersuchung oder ein Beispiel, eine Geschichte, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das heißt das Weltdorf. Und da hat man die gesamte Weltbevölkerung mal so getan, als würde die gesamte Weltbevölkerung in einem Dorf leben und hat sich dann angeguckt, wie würde dieses Dorf aussehen? Wie wäre die Bevölkerung zusammengesetzt und so weiter. Und ich möchte das jetzt gar nicht alles vorlesen, aber so den letzten Abschnitt daraus möchte ich doch mal mit uns teilen. Da heißt es, wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast du ein besseres Los gezogen als die Millionen Menschen, die nächste Woche nicht mehr erleben werden. Wenn du noch nie in der Gefahr einer Schlacht, in der Einsamkeit der Gefangenschaft, im Todeskampf der Folterung oder im Schraubstock des Hungers warst, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen. Wenn du zur Kirche gehen kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen. Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% der Menschen dieser Erde. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie und im Sparschwein hast, gehörst du zu den privilegiertesten 8% dieser Welt. Machen wir uns das bewusst oder ist das so normal? Wisst ihr, wir hatten vor 2 Wochen hatten wir einen Gemeindetag. Da war es noch warm, ja? Da war noch schönes Wetter. Und wir waren bei einer Familie, die in Gronau wohnen, auf so einem Bauernhof. Und die sind Teil bei uns in der Gemeinde und haben gesagt, komm zu uns auf den Hof. Und dann waren wir da und ich habe dann irgendwie nachmittags dann mit den jüngeren Leuten da Volleyball gespielt. Haben richtig Spaß gehabt. Und am Samstagabend, ich merke schon irgendwie, irgendwas zieht mir in den Rücken rein. Und dann am Sonntag, ich dachte, ey, das kann ich, was habe ich da irgendwie was eingeklemmt oder was. Montag auch noch und dann allmählich wurde es besser. Ich habe dann ja mal festgestellt, das war eine schlicht und ergreifend Muskelkater. Ja? Von diesem, beim Volleyball stehst du ja oft so gebückt, ne? Und wartest auf den Ball und das bin ich halt einfach nicht mehr gewohnt. Und dann wird dir das wieder bewusst, wenn du morgens aufwachst und du stehst einfach auf und es tut nichts weh. Das ist ein Geschenk. Das könnte auch ganz anders sein. Also das ist mir in dem Moment dann wieder bewusst geworden. Ja? Wir nehmen das immer so selbstverständlich alles. Ja, und dann stehst du auf und gehst zum Kühlschrank, holst dir da irgendwas raus. Es ist so selbstverständlich. Und dann fragen wir, wofür muss ich denn dankbar sein? Ja, wer hat denn was geleistet? Ich glaube, jeder Tag, den wir erleben, ist Gnade Gottes. Jeder Atemzug, den wir tun, ist Gnade Gottes. Wie wir das hier auch schon gehört haben, ja, dass wir jetzt hier uns versammeln, ist Gnade Gottes. Ich möchte mal ein Lied einspielen. Ich sag's gleich, das ist alt. Das ist aus den 70er Jahren von einem christlichen Liedermacher namens Manfred Siebald. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Also die Tonqualität ist vielleicht nicht gut. Mir geht es einfach nur darum, dass wir den Text verstehen. Ja? Ja. Sind wir auch so? Es ist halt eine Frage der Grundhaltung. Ja, diese Grundhaltung der Dankbarkeit. Egal was passiert, seid dankbar. Im Psalm 100, Vers 4, da heißt es, zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und dankt seinem Namen. Hier benutzt David das Bild von dem Tempel oder der Stiftshütte. Und das war so, wenn du in den Gottesdienst gehen wolltest, wenn du Gott begegnen wolltest, dann bist du halt losgezogen und ich sag mal so, das Erste, wo du hinkamst, das war halt der Vorhof. Da kam man dann rein und da hat man dann die Opfer gebracht. Und die Priester, die konnten noch weiter in die Gegenwart Gottes gehen. Ja, sie konnten in das Heiligtum hineingehen. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass David hier sagt, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Er sagt nicht, wenn ihr da gewesen seid, dann geht wieder mit Danken und mit Lobgesang. Sondern er sagt, kommt her. Wir sind oft so geprägt, wir haben oft so dieses Bild, also ich schleppe mich irgendwie durch die Woche, ich versuche irgendwie durchzuhalten, geistlich, ja, und dann, boah, jetzt kommt der Sonntag und jetzt schleppe ich mich so über die letzten Meter, so über die Ziellinie, Schwelle, Gemeindehaus, oh, ich habe es geschafft, ich habe die letzte Woche überstanden und jetzt werde ich wieder aufgebaut, jetzt höre ich eine Predigt und jetzt ist Lobpreis und die Gegenwart Gottes ist da und vielleicht, ja, sagt mir noch jemand ein freundliches Wort, sagt, hey, wie geht's dir, schön, dass du da bist, Mensch, Gott segne dich, ja, und du bist wieder aufgetankt, aufgebaut für die nächste Woche und dann gehst du wieder so todesmutig in die Woche rein und ja, so versuchst dann irgendwie, ja, bis Mittwoch geht's noch einigermaßen und dann, naja, aber dann zum Wochenende hin, du rettest dich dann wieder in den Gottesdienst. Das ist manchmal so unser Bild, was wir haben. Und dann wäre es logisch zu sagen, so, und wenn du das Gemeindehaus wieder verlässt, dann geh mit Danken, weil du Gott erlebt hast. Dann geh mit Lobgesang, weil, ja, Gott gut ist. Aber hier heißt es genau umgekehrt. Wenn du ankommst, komm mit Dank. Da hast du noch keine Predigt gehört, da hat dich noch keiner freundlich begrüßt, da hast du noch keinen Lobpreis gehabt, da war noch gar nichts, aber du kommst mit Danken und mit Lobgesang. Das ist die Haltung, die wir haben sollen. Das ist die Haltung, die eine Gemeinde auch aufbaut. Überleg mal, ja, also manchmal habe ich den Eindruck, so, wir sind manchmal so als Leiter dann am Kurbeln, ne? So wie so eine, ja, ihr kennt diese Drehorgeln, ja, so.
Na, und manchmal, also, na, du musst kurbeln, ja, und dann, Leute, und nun, leg noch mal alles rein und komm und na, mach dich mal auf und so.
Eigentlich sollte das so sein, dass wir alle in die Gemeinde kommen und wir alle sagen, boah, Leute, Gott ist gut, weil, hey, die ganze Woche, ich habe ihn erlebt, er ist mit mir gewesen, ich habe ein Zeugnis, hallo, hab ich Zeit, irgendwie noch was weiterzugeben, was ich mit Gott erlebt habe? So sollte das eigentlich sein. So sagt das hier dieser Text. Ja, geht in seine Vorhöfe mit Dank. Manchmal, wie gesagt, fällt uns das schwer zu danken. Ja? Was machen wir denn, wenn uns gar nicht so zum Danken zumute ist? Wenn wir vielleicht gerade durch eine Krise gehen, durch eine schwere Zeit, dass irgendwie krank sind oder was weiß ich, irgendwie gerade so ein Schicksalsschlag war, was auch immer. Vielleicht sagst du dann, nee, eigentlich ist mir überhaupt nicht nach Danken zumute. Und selbst dann sagt Gott, aber ich möchte, dass du dankst. Ich möchte, dass du dankst. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen, heißt es weiter in diesem Psalm. Wer Dank opfert. Ein Opfer, eigentlich per Definition, ist schwer. Tut weh. Bringen wir nicht so, ach ja, super, ich darf opfern. Sondern ein Opfer, wenn es denn ein Opfer ist, ist etwas, was uns weh tut, was uns nicht leicht von der Hand geht, sondern was uns wirklich herausfordert. Überleg mal, wie Gott zu Abraham sagt, so geh mal und opfere mal deinen Sohn Isaak. Was glaubst du, ist Abraham so, ja, la 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 la, hey, schön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Nein, sondern der, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, was der gedacht hat. Also ich habe 3 Söhne und ich kann mir das nicht vorstellen, ich will mir das nicht vorstellen, ich kann mich da nicht reinversetzen, wenn es irgendwie heißen würde, ja, nun opfere mal Tobias oder Aaron oder Yannick. Gott, wie kannst du sowas überhaupt nur fragen? Also, ja, ein Opfer tut weh. Manchmal ist es so, dass es dir fast weh tut, zu danken. Ich habe solche Situationen schon erlebt, wo ich mich sehr bewusst entscheiden musste, zu sagen, Gott, das gefällt mir nicht. Ich weiß auch nicht, warum das ist, aber ich will dir danken. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Ich weiß nicht, was das irgendwie das Ende vom Lied sein wird. Aber ich will dir danken, weil ich weiß, dass du das segnest. Weil ich weiß, dass in diesem Dank ein Schlüssel liegt, dass ich neu deinen Segen sehen darf. Ja? Ich will dir danken. Entgegen meiner Gefühle, entgegen meines Verstandes, entgegen dem, was eigentlich mein ganzer Mensch sagt, Gott, ich fange jetzt an, dir zu danken. Und ich habe das oft so erlebt, dass gerade in solchen Situationen, es gibt ja mal so Phasen, da geht es uns einfach schlecht. Manchmal wissen wir auch gar nicht, warum. Ja? Geht uns einfach schlecht. Irgendwie. Und dann können wir noch versuchen, irgendwie zu analysieren, ja, was ist denn? Nee, aber irgendwie gibt es manchmal so eine Schwere. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin zur Gebetsstunde gefahren und ich saß da auf meinem Stuhl, beziehungsweise habe da irgendwo in der Ecke da von dem Saal gekniet und habe mich dann irgendwann entschieden und gesagt, Gott, ich fange dich jetzt einfach mal an zu loben, weil... Und ich merkte, während ich das mache, dass eine Kraft kommt, dass eine Freude kommt und dass Gott einfach mich ganz neu gefüllt hat. Ja? So dass das eine ganz andere, also ich bin da wirklich ganz anders dann rausgegangen aus dieser Versammlung. Warum? Weil ich angefangen habe zu danken. Dank, das ist wie so eine Waffe. Das ist wie, ja, ein etwas, wo wir einfach den Weg bahnen und durchgehen. Das heißt hier, wer Dank opfert, verherrlicht mich und er bahnt einen Weg. Und diesen Weg zu bahnen, ja, damit wir das Heil Gottes sehen, das passiert beim Dank. In 2. Korinther 20, Vers 21, ich werde jetzt mal ein bisschen, ich glaube, ich muss ein bisschen hier aufs Gas gehen. In 2. Chronik 20, Vers 21, da lesen wir, dass der König Josaphat im Krieg war und Gott sagt, ja, zieht mal in den Krieg, aber nimm die Priester, die Spieler und Sänger aus dem Tempel, nimm die und stell die in die vorderste Schlachtreihe. Und wenn ihr dann in den Krieg zieht, dann sollen die anfangen, Gott anzubeten. Das liest sich immer so schön, aber wenn ich mir das vorstelle, also vielleicht hat mal jemand irgendwie so Filme gesehen, wo so alte Schlachten, ne? So eine Wiese, ein Feld irgendwie und auf der einen Seite stehen die einen und auf der anderen Seite stehen die anderen, alle gerüstet mit ihren Schwertern und Bogen und was nicht alles. Und dann irgendwie man wartet darauf, wie wird es jetzt losgehen? Und wir müssen uns das mal vorstellen, dann steht da so die erste Reihe, so normalerweise so die besten Krieger, die vorwärts gehen. Und dann sieht man auf einmal, dann kommt da so eine Gruppe, die werden dann so in die erste Reihe beordert. Und dann, oh Mensch, und das ist das so die Spezialeinheit. Was haben die denn für Waffen? Und dann haben die so Posaunen, Trompeten, was weiß ich, irgendwelche Saiteninstrumente. Und dann denkst du, was soll das denn? Versetz dich mal in die Situation so eines Posaunenbläsers. Er steht dann da mit seiner Posaune und sagt, super, danke. Und nu? Gleich kommt da das Heer auf mich zu und was soll ich hiermit machen? Soll ich hier irgendwie zuschlagen? Irgendwie? Josaphat, wie stellst du dir das vor? Gott hat mir gesagt, dass wenn wir das tun, dann wird er uns den Sieg geben. Das ist schön, dass er das dir gesagt hat. Was ist eigentlich, wenn du dich verhört hast? Das Risiko trage ich gerade hier in der ersten Reihe. Was ist denn, wenn Gott jetzt nichts macht? Kannst du dir vorstellen, wie die sich gefühlt haben? Ich kann mir vorstellen, dass für die der Dank ein Opfer war. Aber es heißt dort, als sie anfingen, Gott zu erheben, ließ Gott einen Hinterhalt irgendwie kommen und das feindliche Heer wurde besiegt. Durch Dank. Durch Dank. Ich glaube, dass es ganz viele Situationen gibt, wo du in einem Kampf stehst und deine Waffe ist Dankbarkeit. Deine Waffe, deine Posaune ist Dankbarkeit. Wenn du willst, weißt du, es gibt so viele Kämpfe, die kannst du gar nicht führen, weil es geistliche Kämpfe sind. Die kannst du nicht entscheiden. Du brauchst die Kraft Gottes. Du brauchst die Hilfe Gottes, die in diese Kämpfe hineinkommt und die geistlich einfach eine Lösung schafft. So, und deine Waffe in diesem Kampf ist Dankbarkeit. Dein Schlüssel in diesem Kampf ist Dankbarkeit. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Manchmal müssen Wege gebahnt werden. Und du denkst, warum kommt hier nichts durch? Warum geht es nicht vorwärts? Warum geht es nicht weiter? Und ja, letztendlich muss da einer erstmal durch. Ja, mit so einem Eisbrecher, um diesen Weg wieder frei zu machen, damit andere wieder diesen Weg benutzen können. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten wir hatten mehrere Bauern bei uns. Das war der Bauer mit dem größten Trecker. Das war so, also damals waren ja, also wer so aus meiner Generation stammt, der kennt die Trecker noch so groß. Ja, so, da konntest du mehr oder weniger so auf die Motorhaube. Versuch das mal heute. Ja, also und der hatte schon so einen Trecker, wie sie heute irgendwie alle sind. Ja, wo du nur so guckst und denkst, so, was ist das denn hier? Ja, und im Winter kam so das öffentliche Leben immer zum Erliegen. Er ist mit seinem Trecker durchgefahren, weil er war derjenige, der die Straßen freigemacht hat. Da hatte er den einzigen Trecker, der da richtig so durchkam. Und dann war das teilweise wirklich, dass Leute echt gewartet haben, so nach dem Motto, ja, der muss erstmal wieder hier durch. Ja? Den Weg frei machen. Ich möchte dich herausfordern, dass du so ein geistlicher Eisbrecher wirst. Dass du jemand wirst, der nicht beeindruckt ist von der Situation und sagt, oh, das ist aber wirklich auch alles schlimm. Ja, und die Preise, das geht alles nach oben und wer weiß und wie das in der Ukraine weitergeht. Und da gibt so viele Sachen, die uns Angst machen können. Gibt so viele Sachen, die uns irgendwie bedrücken können. Und das ist dadurch ja auch nicht weg. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu danken, in dem ich anfange, wirklich auf Gott zu sehen, mich auf Gott zu konzentrieren, bekomme ich eine andere Perspektive und die Atmosphäre wird sich verändern. Ich werde den Weg frei machen. Ich werde das Eis brechen, ja, wenn wir anfangen, Gott zu erheben. Ich möchte dich herausfordern, ja. Sei nicht so sehr jemand, der mitmacht in diesem Lied, was wir heute so viel hören. Ja, egal, wenn du die Nachrichten anschaltest, wenn du die Zeitung aufschlägst. Sondern sei jemand, der das durchaus wahrnimmt, natürlich, aber der eine andere Sprache spricht, der ein anderes Lied singt, der eine andere Haltung hat. Was auch immer passiert, seid dankbar. Ich lade dich ein, dass du einen Unterschied machst. Einmal für dich selbst, lass dich nicht anstecken, lass dich nicht mit runterziehen, egal wie die Situation ist in deinem Alltag. Kenn deine Umstände nicht. Aber ich weiß, dass es einen Gott gibt, der es liebt, einzugreifen, wenn er erhoben wird. Ja? Der es liebt, Situationen zu verändern, wenn er in den Mittelpunkt gestellt wird. Gott ist es. Der Sieg ist des Herrn. Heißt es nicht, das sind nicht immer unsere, ne, und jetzt strengen wir uns mal alle an. Nein, es ist der Herr. Ich lade dich ein, dass du einen Unterschied machst. Für dich, wenn du morgens aufstehst und wieder denkst, warum Warum diese Uhrzeit? Was hat mich da gestern geritten, den Wecker auf diese Uhrzeit zu stellen? Ja? Also sagst, Gott, ich will dir danken. Dieser Tag soll ein Tag des Dankes sein. Dieser Tag soll ein Tag sein, wo ich dich erhebe. Ja, und wenn du dann die ersten Leute dir begegnen, sagst du fröhlich, hey, guten Morgen. Was geht dich denn das an? Ja. Hey, ich möchte eine andere Sprache sprechen. Ich möchte ein anderes Lied singen. Ich möchte einen Unterschied machen. Und du wirst es sehen, dass Gott dich gebraucht. Du wirst es sehen, dass Gott nicht nur dich selber verändert, sondern auch noch Menschen um dich herum. Ich denke gerade an, und damit möchte ich schließen, an eine Situation. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, das war der 9. November 1989. Und auch wenn ihr jetzt denkt, das hat mit dem Mauerfall zu tun, nee, hat es gar nicht. Ja, 9. November 1989, da habe ich meinen Führerschein gemacht. Und danach ist die Mauer gefallen. Naja, okay. Jedenfalls, ich hatte meine Prüfung gemacht und Führerschein bekommen. Und ich hatte kein Auto oder was, und ich musste halt noch wieder mit dem Bus wieder nach Hause in mein Dorf. Und auf, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie man aussieht, wenn man gerade den Führerschein bekommen hat. Und man ist so auf dem Weg wieder so zur Bushaltestelle. Ja, so das ganze Gesicht. Ja. Und mir kam eine ältere Dame entgegen. Sie zog diese Trolleys hinter sich her, mit denen, ja, wenn man dann so einkaufen geht und so. Und sie guckte nicht glücklich, sondern eher, naja, dass es einfach schwer ist. Ja, was ja auch durchaus so sein kann. Und dann sah sie mich, also wir kamen uns so entgegen. Und sie guckte mir ins Gesicht und irgendwann fing sie an zu lächeln. Weil ich einfach gelächelt habe. Weil sie gemerkt hat, oh, irgendwas hat der junge Mann, irgendwie ist er gut drauf. Ja? Das war nun nichts Geistliches, das war einfach die Freude über den Führerschein. Aber das macht einen Unterschied. Ja? Du kannst ansteckend sein im positiven Sinne. Und ich glaube, das ist das, wozu Gott uns gebrauchen möchte. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Schlüssel in die Hand gibst, Herr. Dafür, dass wir ein Leben führen, Herr, was anders ist. Herr, du siehst, wie ja, einfach so ein Geist der Bedrückung, ein Geist der Angst einfach so in unserer Gesellschaft da ist, Herr. Herr Jesus, und du siehst, was das macht mit den Menschen. Herr, aber ich danke dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest, wirklich einen Unterschied zu machen, Herr. Dass du uns gebrauchen möchtest, wirklich als Menschen, die dich in den Mittelpunkt stellen und die ein anderes Lied singen. Herr, die eine andere Sprache sprechen, Herr. Herr, die einfach dich erheben und die dankbar sind, Herr. Herr Jesus, so oft meinen wir, es müsste erst irgendwas Besonderes passieren, damit wir dankbar sein können, Herr. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns die Augen öffnest, Herr, dass du uns das Herz öffnest, dass wir das verstehen, wie viel uns geschenkt ist, wie sehr du uns ja immer wieder jeden Tag neu mit deiner Gnade beschenkst. Dein Wort sagt, deine Güte ist jeden Morgen neu. Herr, und ich bitte dich einfach darum, dass wir das verstehen und dass wir das ja nicht nur theoretisch irgendwie irgendwo abgespeichert haben, sondern dass wir das wirklich umsetzen in unserem Alltag, Herr. Herr, dass wir Menschen sind, die einfach dich erheben, dass wir Menschen sind, die Positives aussprechen, dass wir Menschen sind, die dankbar einfach durchs Leben gehen, Herr, und die in dieser Haltung einfach einen Weg bahnen für dein Handeln, die einen Weg bahnen, Herr, damit auch andere einfach, ja, dir begegnen können, Herr, die einfach durch unsere Haltung einfach so einen offenen Himmel bekommen, Herr Jesus, Herr, weil wir den Weg gebahnt haben für dein Heil. Weil wir den Weg gebahnt haben, Herr, für dein Reden. Weil wir den Weg gebahnt haben, Herr, einfach für dein Wirken, Jesus. Gott, du willst uns gebrauchen, Herr. Und ich glaube das, Herr, dass du das sehr bewusst gesagt hast, dass wir das Licht dieser Welt sind, Herr. Herr, wir wollen Licht sein. Herr, wir wollen nicht angesteckt werden von Dunkelheit und von dunklen Gedanken, Herr, sondern wir wollen Licht sein, Herr, denn du bist das Licht. Herr, und du willst uns erfüllen. Herr, du willst, dass wir einfach voll sind von dir, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Ich danke dir dafür, dass du uns sendest, Herr. Herr, in eine Welt, die dich nicht kennt, Herr. Herr, dass du uns sendest zu Menschen, die einfach Hoffnung brauchen, Herr. Herr, dass du uns sendest, Herr, zu Menschen, die die Rettung brauchen, Herr. Herr, die genau das brauchen, Herr, dass einfach jemand ihnen den Himmel aufreißt und sie dich sehen können, Herr. Herr Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns gebrauchen willst. Wir ehren dich und wir danken dir einfach für deine Liebe, für deine Kraft und für deine Güte, Herr.